Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Social Media ist kein Hexenwerk. 10.000 Follower in 6 Wochen kein Problem? Puh. 16 Pieces im Monat sind Minimum. Nicht das Produkt entscheidet. Es ist die Storyteller in.
Herzlich willkommen zu einer neuen Dachvibes-Episode. Heute mit Anton Büsing von MPK Studios in Imperkerne. Hallo Anton.
Hallo Finn, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen können. Wir sind ja jetzt schon seit einigen Jahren in Kontakt und es ist immer sehr spannend, wenn wir uns gemeinsam austauschen, sei es auf Events oder auch online. Ja, du machst verschiedene Sachen. Du hast ja unter anderem eine eigene Foodfirma, Imperkerne. Was hast du denn da für Produkte und was hat es mit Imperkerne auf sich?
Genau, ich erzähle mal ein bisschen. Wir fangen dann mal von hinten an tatsächlich und kommen dann zum Anfang. Genau, es ist so irgendwann erstanden, dass wir ein paar Kerne gegründet haben. Eigentlich kommen wir aus einem ganz anderen Bereich, kommen aus dem Media-Bereich, haben damals tatsächlich MPK als Musiklabel gegründet und haben da natürlich für unsere Zwecke immer online Sachen gemacht, um natürlich uns selbst zu promoten und unsere Musik und über die Reichweite, die wir dann irgendwann aufgebaut hatten, ist tatsächlich damals die Idee entstanden, ein eigenes Produkt rauszubringen. Es ist so, dass ich selbst einen russischen Migrationshintergrund tatsächlich habe und bei mir teamintern meine ganzen Jungs auch. Und bei Russen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so aus dem arabischen oder russischen, türkischen, wir snacken halt sehr, sehr gerne Sonnenblumenkerne. Und dann kam so das eine zum anderen zustande und wir sind generell ein kreatives Team und lieben es auch, Sachen aufzubauen. Und da war eigentlich schnell klar, dass wir da selbst ein Produkt entwickeln. Wir haben Produktdesign dann gemacht, uns auf Recherche begeben, Produzenten im Ausland gesucht. Und ja, irgendwann haben wir tatsächlich in unserem ersten Drop dann über 200 Bestellungen von Premium-Luxus-Sonnenblumenkernen gehabt. Weil wir haben die auch oder verkaufen die immer noch. Die sind tatsächlich gerade out of stock. Aber haben auch recht hochpreisig dann das Ganze verkauft für 5 Euro. Vergleichsprodukte sind tatsächlich im Einzelhandel, findest du zum Beispiel beim Türken für 80 Cent schon. Warum das Ganze so teuer? Wir haben eine nachhaltige und kompostierbare Verpackung gemacht und auch noch eine multifunktionale Verpackung. Dementsprechend war dann das Pricing aufgrund von der Verpackung etwas teurer. Und genau, das Ganze haben wir dann so nach außen gebracht und dann über das Ganze, weil wir dann auch damals noch 2021 die Idee hatten, aus Online auch in den stationären Handel zu gehen, haben wir uns auch, glaube ich, auf dem Food Innovation Camp dann auch das erste Mal so persönlich und dann genau schon ein paar Calls gehabt und genau so ist dann tatsächlich der Kontakt entstanden.
Genau, ja, sehr spannend. Ich glaube, ich habe euch auch über Instagram kennengelernt und wie du ja schon gesagt hast, du hast einen Hintergrund im Bereich Medien und das merkt man auch direkt, wenn man auf das Profil geht. Und Thema Branding fand ich auch sehr gut gelungen. Ich wohne ja in Berlin, da sieht man auch häufig mal ein paar Sonnenblumenkerne auf der Straße. Ist ja an sich auch ein cooler und gesunder Snack. Healthy Snacking hatten wir ja auch schon hier im Podcast, ist ja auch ein sehr cleaner Snack. Und wie du schon gesagt hast, das Packaging sticht auch auf jeden Fall hervor. Und ich habe jetzt nochmal bei Instagram gesehen, ihr habt ja auch eine Nachfüllpackung. Das heißt, die Packung, die ihr habt, ihr habt ja gesagt, die ist schon relativ wertig. Das heißt, die kann man dann auch mit unterwegs mal mitnehmen, wie es handlich, die passt überall gut rein. Und ich glaube, das ist eine coole Sache und es gibt ja jetzt auch noch viele weitere Startups mit Nüssen. Die konzentrieren sich dann aber mehr, glaube ich, auf die normalen Nüsse, so wie Cashews, Haselnüsse. Und ich glaube, Sonnenblumenkerne kenne ich persönlich noch nicht so viele Firmen. Wobei ich hier in Berlin auch natürlich bei viele türkische Supermärkte habe, da gibt es die natürlich auch. Und ja, du bist aber ja nicht nur im Foodbereich, sondern du bist ja auch in der Gastronomie tätig, aber beides vereint ja so vor allem das Thema Medien, Social Media und mit MPK Studios. Hast du ja auch noch eine eigene Firma, wo du ja auch viele verschiedene Services anbietest und das soll ja auch das Thema vor allem heute sein, das Thema Marketing. Da vielleicht mal zur MPK-Studie, nenn doch da gerne mal ein paar Cases, die ihr betreut und was ihr da für die Kunden erreicht habt.
Ja genau, ich schweife ein bisschen raus, damit die Leute auch so ein bisschen Basis auch bekommen und ein bisschen Verständnis. Wir haben ja sozusagen von hinten angefangen bei NPK, bei Imperkerne und wie ist Imperkerne überhaupt zu Imperkerne geworden? Es gab halt 2021, habe ich mit meinem damaligen Geschäftspartner unsere erste Firma gegründet, NPK. Wenn man NPK auseinanderbaut, ergibt es dann halt auch Imperkerne. Das kam alles so erst im Nachhinein, aber so die erste Firma war tatsächlich NPK. Hatte auch eine ganz andere Bedeutung, Nupagadi Company. Nupagadi ist so ein alter russischer, so eine Trick, so ein Cartoon, so ein bisschen wie Tom und Jerry, aber so auf Russisch angehaucht mit einem rauchenden Wolf und einem frechen Hasen. Und das hat so ein bisschen uns auch, haben wir uns mit denen identifizieren können und Kompanie dann halt als Team sozusagen. Und damals, wir kommen halt aus der Musik, war noch der große Traum, irgendwie mit Musik Geld zu verdienen, Label gegründet. Und tatsächlich ist uns recht schnell aufgefallen, okay, so schnell kriegt man kein Cashflow rein. So, deswegen kamen dann auch irgendwann ein paar Kerne, weil wir gedacht haben, okay, das ist wirklich ein physisches Produkt, was wir halt auch wirklich an Mann bringen können. Aber ganz am Anfang gab es halt wirklich nur die Kunst und ein bisschen ein paar Spotify-Streams, aber das macht einen natürlich nicht satt. Und da haben wir haben halt medialen Hintergrund, ne, Videos cutten, Podcast produzieren, unsere Musik machen wir selbst, also wirklich alles, da sind wir auch gar nicht angewiesen auf Dritte. Und so konnten wir dann halt auch sehr, sehr gut immer schon Content erstellen und haben das dann halt auch im kleinen Rahmen, sage ich jetzt mal, schon damals gemacht. Damals waren es noch mehr Podcast-Produktionen für Firmen haben wir gemacht und dann tatsächlich auch die ersten Content-Aufträge, weil wir dann irgendwann nach außen gegangen sind mit ein paar Kerne. Da haben wir auf jeden Fall schon gut Movement mit nach außen gebracht und dann kamen auch schon die ersten Anfragen so, hey, ne, wir haben euren Content gesehen oder sehen euren Content online und wir wollen genau dasselbe. So, und dann kamen schon so die ersten Anfragen so, haben wir noch gar nicht aktiv irgendwie groß gedacht, eine Agentur aufzubauen und irgendwie das für die Leute zu machen, sondern es war halt, hat sich gut ergeben so und hat ein bisschen Cash reingebracht so und da hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, Alter, fuck, wir können das ziemlich gut so und dann haben wir den ersten Case auch hier in Oldenburg zum Beispiel aufgebaut, Herr Anton, das ist ein Snackautomaten-Betreiber, die haben auch tatsächlich, ja, Snacks aus aller Welt, auch zum Teil Startups mitgehabt und zum Beispiel auch und hier regionale Geschichten, die in den Snackautomaten haben. Und da haben wir halt wirklich innerhalb von 6 Wochen die von 0 auf 10.000 Follower aufgebaut, auch den ersten, nächsten krassen Case. Dann kam tatsächlich auch schon Glückspilz, das wird vielen ein Name sein. Mit Glückspilz haben wir tatsächlich jetzt seit einem Jahr sehr, sehr viel gerissen. Auch eine wahnsinnig geile Zusammenarbeit, weil man muss auch sagen, dort ist einfach das Team einzigartig, also der Omar, der sich drum kümmert, auch ein wahnsinniger Storyteller und ein versteht was vom Brandbuilding, hat seine Freundin Steffi, die auch vor der Kamera steht als Anneliese und dann halt immer mehr Charaktere in das ganze Universum reingebracht und mittlerweile haben wir ja wirklich dort einen kompletten Seriencharakter geschaffen, was jetzt auch viele tatsächlich in der Gastronomie versuchen zu imitieren. Imitation von Leonie haben wir echt sehr viele gesehen. Ist halt klar, ne? Was halt funktioniert, versuchen halt die Leute schnell zu copy-pasten so, aber wer dafür mäßig zuständig war von Anfang an und wer das etabliert hat, das kann man halt nicht kopieren. Und Glückspilz mittlerweile, die wurden dieses Jahr als bester Food-Creator-Kanal von TikTok auch gekürt. Speeches auf der Blue Stage OMR, weil das einfach ein gestörter Case ist. Ne? Das ist der bekannteste Burgerladen jetzt in der gesamten Dachregion. Und wie die das Marketing aufgebaut haben, ist einfach einzigartig, gab so noch nie. Und ne, natürlich, wir haben jetzt sehr viel gerissen so. Also als wir mit der Zusammenarbeit angefangen haben, waren die noch so gerade so am Anfang, so die gerade die ersten paar viralen Sachen gehabt. Und dann natürlich mit uns, das war dann einfach, dann ging es halt durch die Decke. Ne? Weil das ist dieses Zusammenspiel aus unserer Kreativität, auch aus deren schon, aus der Vorstellung, was die machen wollen. Und dann gemeinsam ging es halt komplett rein in Storytelling, Geschichten erzählen. Und das ist halt das Ding, was viele nicht verstehen. Es geht gar nicht primär ums Produkt. Besonders halt, wenn man halt auch bei Glückspilz guckt. So, ja, wir haben immer das Produkt sozusagen in der Hand oder es ist halt da, aber es geht gar nicht darum. So, und bei einem paar Kerne zum Beispiel war das halt auch so, da ging es, also Sonnenblumenkerne, ja klar, cool, aber es ging gar nicht darum. So, wir haben eine fette Kampagne damals gerissen, indem wir sozusagen so Baggies, wie so Drogenbaggies mit Sonnenblumenkernen quer durch Deutschland verschickt haben. Und das war der wildeste Move. So, die Leute konnten sich sozusagen gratis ein Baggie an Sonnenblumenkernen. Und was ist das bitte? Was ist das für ein Gefühl, wenn du so in so einem Drogenbaggie, ein geiles Branding, weil man Sonnenblumenkerne nach Hause bekommst? Darum geht es halt. Es geht nicht darum, dann die Sonnenblumenkerne zu essen, sondern es geht immer immer um die Emotion. Und das verstehen Leute immer noch nicht so. 99% da draußen, besonders weil wir jetzt im Thema Gastronomie sind, die zeigen mir immer noch ihre geile Pizza, wo ich mir denke, ja, cool, so jeder kann irgendwie geil eine Pizza zeigen und einen 4.000 € Videografen antanzen lassen mit einer High-End-Kamera, die mir dann schön eine Pizza zeigt, aber das juckt mich doch nicht. So, ich weiß, ich kriege an jeder Ecke gute Pizza. So,
genau.
Das ist halt das Ding, du kriegst überall gute Produkte, gute Sonnenblumenkerne, kriegst du überall. So, es geht nicht darum, es geht wirklich nur um die Emotion. Und da muss man halt echt schauen, wofür steht meine Brand, was will ich nach außen geben, was für ein Publikum will ich ansprechen, und da fängt man halt an, da so wirklich ja nachhaltige Marketingstrategien aufzubauen.
Ja, mega spannend, und wie du schon sagst, Thema Emotionen, auch Thema Community ist, glaube ich, wirklich essentiell heutzutage, weil man als Konsument mit so vielen Werbenachrichten konfrontiert wird, wahrscheinlich mehrere tausend pro Tag, bewusst, unterbewusst, und eine Community schafft halt, wie du schon sagst, eine emotionale Bindung, und dadurch kommt man dann auch zum Restaurant oder kauft dort das Produkt. Aber erst muss wahrscheinlich heutzutage die emotionale Bindung da sein, und erst dann beschäftigt man sich mit dem Produkt und hat schon dieses Grundvertrauen unterbewusst, dass man dann das Produkt kauft. Thema Sampling, was du angesprochen hattest, auch ein sehr cooler Move, den ja auch ein paar große Firmen machen, aber zum Beispiel Holy Energy hat das auch gemacht. Die Jungs kenne ich auch seit ein paar Jahren. Und die hatten, glaube ich, 5.000 Muster rausgeschickt und hatten dann wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Conversion Rate. Und ja, das sind immer diese kleinen Dinge, die vielleicht auch die Großkonzerne mal nicht machen, weil es vielleicht dann auch doch, du brauchst dann diese Hands-on-Mentalität, aber das ist halt das, was den Unterschied macht, dass der Kunde das Gefühl hat, dass er auch persönlich was bekommt und dass er einfach diesen Zugang zur Marke bekommt.
Ich habe auch da das Gefühl, dass die Großen sind sich zu schade dafür. Und das verstehe ich halt nicht, weil man kann mit so wenig so viel Impact machen. Und ich glaube, Holy, ein besseres Beispiel hättest du gar nicht droppen können, was die sich jetzt in den letzten Jahren mit ihrem Marketing, mit ihren Basic Moves, das ist ja auch keine, das sind keine Marketingagenturen, die irgendwie für 40, 50k eine Werbegig planen, wie für Mercedes oder Meckes. Das brauchst du heutzutage alles gar nicht mehr. Und das verstehen die meisten da draußen immer noch nicht so, dass die halt wirklich mit wenigen Mitteln sehr viel reißen können. So. Und das ist alles gar kein Hexenwerk. So. Ja. Und besonders halt, weil der Markt so überflutet ist, stichst du dann mit solchen Sachen umso mehr raus.
Genau, einfach witzige Kostüme, die haben das ja auch so gemacht, ein bisschen mit Charakteren. Und ich habe jetzt gestern erst auf der Zugfahrt zurück von Köln den Podcast gehört von Vodafone. Da war auch, ich glaube, der Frederik von Holy war da interviewt, und die gehen jetzt tatsächlich schon Richtung 100 Millionen Umsatz. Also wirklich wild, wie sie es in deren Worten sagen würden. Oder wild sagen sie, glaube ich, immer. Ja, also das Thema ist echt essentiell. Und was du ja auch meinst, Herr Anton, mit den Automaten, da habe ich ja auch ein paar Erfahrungen. Das ist ja natürlich auch spannend, wie du gesagt hast, Community-Aufbau, dass man auch diesen Automaten emotionalisiert. Natürlich auch die entsprechenden modernen Produkte mit anbietet, die es vielleicht sonst nicht so gibt. Weil die Supermärkte da auch in der Regel ein paar Monate brauchen, bis das dann gelistet wird national, dass man einfach da immer sucht, dass man, ich glaube, wenn man, da wie ist denn dein Eindruck, wenn du nah an Social Media bist, dann bist du eigentlich immer nah auch an den Trends und hast ja eigentlich auch immer so einen Zeitvorsprung, oder, von ein paar Monaten?
Komplett. Ja, und da zum Beispiel auch bei den Snackautomaten auch, wenn wir schon so dabei sind, schaut auf jeden Fall auch, dass auch die Person, also du hast es ja gerade schon also eine Leonie zum Beispiel, das ist ja ein richtiger Charakter, aber wir haben das mittlerweile, wir haben so eine Aktstrategie, sage ich jetzt mal, also selbst entwickelt, geguckt, okay, woran liegt's, ne, selbst analysiert, immer wieder in die Feedback-Schleife, okay, was hat jetzt funktioniert so, und im Endeffekt, wofür steht Akt? Akteur, Konzept und Trigger. So, das sind im Endeffekt die drei wichtigsten Punkte. Der Trigger ist im Endeffekt das i-Tüpfelchen nochmal drauf so. Alle reden von Trigger, aber das ist gar nicht so. Das ist nur das i-Tüpfelchen. Aber die zwei anderen viel, viel wichtigen Komponente sind der Akteur, die Darsteller, die vor der Kamera stehen, die Brand repräsentieren, und das Konzept dahinter. So, wenn man diese zwei Sachen schon zu 90% gut macht, Digga, dann geht das Ding viral. So, du brauchst keinen. Und dann, wenn du on top noch irgendeinen Trigger reinfügst und bababab. Aber da halt auch zum Beispiel bei Herr Anton. Es hat halt funktioniert, weil wir einen Darsteller genommen haben, der perfekt zur Zielgruppe Snackautomat passt. Das war halt einfach Juan, der 11, 12 Jahre alt ist. Und die Leute, die halt zu Snackautomaten gehen, da sind halt Jugendliche zwischen 10 und 16, die holen sich halt diese Primes für 5 €. Da bringt es nicht, einen Karl-Heinz Mitte 50 vor die Kamera zu stellen, das wäre dann wiederum, das würde sogar gehen, weil das wiederum dieses Anti-Marketing, dieses Triggernde ist, irgendwas, was gar nicht passt oder so, noch extremer, dann so eine Ober, das würde passen, aber so ein 0815 normaler Typ, der dann irgendwie mal was von Produkten erzählt, langweilig.
Ist vielleicht sogar eher schädlich. Ja.
Schädlich. Ja. Und da zum Beispiel auch, da war der wildeste Move, einfach Juan vor die Kamera zu stellen. Ein Junger, der die Snacks durchtestet, sympathisch, Sympathieträger. Und dann hast du schon die halbe Miete. Wenn du dann noch zusätzlich dir ein gutes Konzept überlegst, that's it. Also Social Media ist halt wirklich kein Hexenwerk. Wirklich nicht. So. Und wenn du dann noch verstehst, was Storytelling heißt und so ein bisschen die Leute auch schaffst, von Anfang bis zum Ende anzuschauen, das kriegst du halt nur gut hin mit Storytelling, dann hast du schon echt die halbe Miete. So. Und es juckt halt wirklich keinen mehr, dass du irgendwie dein Produkt schön in die Kamera zeigst. Das juckt halt wirklich einfach keinen mehr.
Genau. Und was auch viele Marken immer noch nicht verstanden haben, glaube ich, ist das Thema Bewegtbild. Wenn du zum Beispiel bei Glücksbild schaust, es geht fast nur über Reels. Ich weiß nicht, erzähl dir gerne mal, was vielleicht so ein paar Fragen wären. Wie häufig produziert ihr Content? Postet ihr jeden Tag? Postet ihr mehrmals am Tag? Und postet ihr für Instagram, TikTok? Nutzt ihr da verschiedene Videos oder recycelt ihr die Videos? Das machen ja auch viele Marken. Wie ist da so die Strategie beim Thema Content?
Sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Also es ist erstmal super individuell. Das heißt, da gibt es keine goldene Regel. So, es ist immer komplett abhängig von deiner Ist-Situation. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, jeden Tag ein Video zu produzieren, jeden Tag ein Video zu posten, dann liegt es auf der Hand, dass du das natürlich tun sollst. So, ganz einfach. Damals, zu unseren Peak-Zeiten, mit einem paar Kerne, ging jeden Tag ein Video raus. Und das war meine Sicherheit, dass ich wusste, okay, es kommen Sales auf Shopify rein. Wenn ich das aber nicht mache, dann kommen wahrscheinlich weniger Sales rein. So. Aber das ist immer von den Gegebenheiten sozusagen gemacht. Thema Glücksbilds, um das einfach mal als Beispiel mit aufzunehmen, da war auch von bis. Also die arbeiten auch, die haben sich wirklich ein super System gebaut. Die sind unabhängig, die arbeiten so mit einer Agentur, mit uns, dann noch mit 3-4 freien Videografen zusammen. Und er schreibt auch zum Teil Skripte, wir schreiben zusammen Skripte, ich mache Skripte. Also das ist wirklich, er hat es halt einfach verstanden, was der Mehrwert davon ist und hat auch natürlich das Budget, was er da komplett rein investet. So. Da sind aber auch dann Budgets, um das halt investiert zu bekommen. Ne? Entweder du bist halt so kreativ und kriegst es selbst hin, jeden Tag dir ein geiles Skript auszudenken, das dann noch abzufilmen und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich dieses finanzielle Budget. Aber zum Beispiel im Fall von Glücksbiz haben wir auch von bis probiert und die haben auch, es gibt keine goldene Regel, weil zum Teil waren wir in einer Zeit, wo wir gesagt haben, boah, wir haben jetzt unseren Peak, wir haben Momentum, jeden Tag ein Video. Zum Teil sind die aber auch jetzt, dass sie sagen, okay, wir haben schon viel durchgespielt, jetzt gehen wir lieber auf weniger, aber dafür von der Qualität nochmal 5 Schippen drauf. Also wirklich, dass das jedes Mal wie ein Kurzfilm ist. So, was wir tatsächlich Leuten empfehlen, die bei uns starten, die bei Null sind, wir empfehlen im Endeffekt so auf 16 Pieces im Monat. Warum 16 Pieces im Monat? So eine grobe Faustregel. Dann habe ich alle 2 Tage ein Piece. So, wenn bei TikTok und bei allen Social Media Plattformen ist ja auch so, wenn die ein Video raushauen und das geht viral und diese Kurve geht so hoch, dann geht es ja nicht endlos viral. So, du hast halt dein Peak und dann geht es irgendwann runter. Und das ist so grob gesagt. Ne? Es gibt keine goldenen Regeln. Jedes Video läuft verschieden. Jeder Algorithmus. Ne? Also wirklich, das sind grobe über den Daumen Regeln. Alle 2 Tage ein Video rauszuhauen, weil dann nach 48 Stunden geht so der Peak nach unten und dann hauen wir das nächste Video rein. Und so mit dieser Technik haben wir halt wirklich in 4 Wochen für Leute 10.000 Follower aufgebaut, auf simpel. Aber dann halt wirklich, ne, bei uns ist halt so, Vorplanung ist alles. Es gibt es halt, jede Szene ist durchgeplant und dann kann ich halt auch damit rechnen, dass das Video viral geht. Aber viele sehe ich da draußen, die immer noch so auf Masse gehen und dann einfach hoffen, dass irgendwas viral geht. Und da ist wiederum die Plansicherheit ist mir einfach viel zu riskabel und ich kann auch allen Food-Startups da draußen, du hast ja viele, viele so aus dem Food-Startup-Sektor, da gebe ich direkt den Tipp mit, scheißt auf dieses mit ChatGPT mir 30 Skripte für einen Monat reinballern und ich setze mich one take vor die Kamera und mache so ein einfach in die Kamera runtergesprochenes, das will keiner mehr sehen. Denkt euch ein kreativeres Konzept aus, wie zum Beispiel sowas wie hier jetzt ein Podcast-Rahmen, dass du einen Dialog, also 1:1 Gespräch hast oder sogar mit mehreren, dann hast du denselben Effekt, du hast einmal Recording Also einmal den Aufwand fürs Recording und daraus kannst du dir endlos Pieces schneiden. Und damit wirst du mehr Effekt haben als zum Beispiel bei so einem einfach runtergeskripteten. Bestes Beispiel, guckt euch an, tatsächlich haben wir auch damals mitbetreut, Better G. Better G hat von uns empfohlen bekommen, macht Podcast, wir haben denen das Podcast-Setup gebaut. Die haben Millionen Aufrufe mit ihrem Podcast-Format bekommen. Und da halt auch, also guckt euch die Zahlen an, ist halt gestört. Und die machen hier zum Beispiel anderen Content, der kriegt nicht ansatzweise so viel Reichweite. Also das kann ich nur so als Tipp mitgeben.
Genau, so Better G habe ich auch über Social Media kennengelernt. Das war dann auch so, dass die so eine Hype-Phase hatten und dann natürlich auch viel Werbung geschaltet haben. Da ist die Frage, wie schätzt du das ein? Werbung wird ja auch immer teurer aktuell auf Social Media. Also das sagen ja auch viele Leute im Podcast, die Kosten steigen tendenziell nur. Bedeutet, wie ist da bei dir die Einschätzung? Sagst du lieber mehr Geld in die Content-Kreation hinein investieren, dass im Best Case das Video viral geht und man gar keine Werbung mehr braucht? Mhm. Ist das der Weg, den man gehen sollte?
Eine auch wiederum sehr, sehr gute Frage. Man merkt, der Mann hat Ahnung und stellt hier die guten Fragen. Eine sehr, sehr gute Frage, weil das Ding ist im Endeffekt ja. Also die Kosten steigen so krank, also besonders halt so, ich sag mal so, ich bin in ein paar Kerne ist ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr unser Prio-Projekt so. Das läuft so nebenbei und unser Traum vom großen Food-Startup zu werden hat sich ausgeträumt, weil wir halt auch einfach diesen ganzen Retail-Vertriebsshit mitgemacht haben und für uns entdeckt haben, okay, ey, ne, unser Know-how liegt halt wirklich in der Content-Erstellung. Damit haben wir halt auch ein paar Kerne groß bekommen und da bleiben wir auch. Unser Shop läuft ganz entspannt. Ich habe sogar Amazon rausgenommen, weil mir das auch einfach eine viel zu große Baustelle mit viel zu viel Aufwand war. Und der Shop läuft einfach, bringt mir aktuell kleine vierstellige Summen im Monat, 3- bis 4-stellige und läuft auf entspannt. Und da halt auch, da die Strategie zum Beispiel. Es kommt genau auch da wiederum an, was ist dein Ist-Zustand und wo willst du hin? Und ich bin ein Fan davon, mittlerweile über die Jahre, wir sind halt absolute Profis im organischen Content. So. Und wenn du dieses Know-how hast und das noch zusätzlich mit Paid-Ads kombinierst, dann hast du gewonnen. Dann hast du absolut gewonnen. Weil, und das ist, glaube ich, auch der goldene Schlüssel, diese Content Creation einfach zu verstehen, nativen Content wirklich einfach zu verstehen, um zu verstehen, wie Social Media funktioniert. Weil wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du forever, ever wieder eine neue Brand bilden, weil du einfach verstanden hast, wie es funktioniert. Dann bist du halt auch nicht abhängig von irgendwelchen Preisen von Algorithmen, sondern du hast es einfach verstanden und kriegst immer wieder viralen Content hin. Und wenn du dann das noch mit Performance-Marketing umhüllst, dann hast du gewonnen. Weil das ist wiederum das Ding, was ist dein Ist-Zustand und wo willst du hin? Wenn du so wie wir jetzt zum Beispiel dir sagst, ey, ich will einfach einen chilligen Shop, der mir irgendwie paar Scheine im Monat bringt. Ja, dann brauchst du dich nicht groß irgendwie reinzuhexen. Mach einfach eine schöne, so wie viele Leute kenne ich, die halt wirklich 4-stellige Umsätze nur mit organischem Content machen. Wirklich auf easy. Wenn aber dein Ziel ist, ein Multimillionenunternehmen aufzubauen, wie zum Beispiel Better G in Investitionsrunden zu gehen, Geld zu raisen und, dann musst du so oder so auf lang oder kurz Omnichannel präsent sein. Das heißt, du brauchst alles. Es fängt, die Customer Journey ist so riesig. Wir brbrauchen, man sagt so im Durchschnitt 7 Touchpoints, bis jemand kauft. Wenn du wirklich das Ding hast, vorzuskalieren, dann musst du sowohl das eine als auch das andere machen, weil es ist im Endeffekt mit dem organischen Content baust du den Trust, also baust du die Beziehung zur Community auf und Paid Ads, das Performance Marketing, ist dann einfach nur noch dein Call to Action, weil die Leute haben dich gesehen, so, die wissen schon, was die von dir bekommen und dann haust du einfach eine Ad rein, bei einer Ad geht's nur ums Verkaufen, du willst den Traffic, du willst nicht irgendwie, dass die dich sehen oder whatever, du willst, dass die Ad klicken und auf deiner Landingpage, auf deinem No-Brainer-Offer landen, so, und wenn du das hinbekommst, dann kannst du easy, so wie Holy, auf 100 Millionen skalieren. Aber auch dazu, persönliche Erfahrung, das Produkt muss den Market Fit haben. Weil, ne, ich bin halt auch aus den, muss ich, ne, man hat als Gründer die rosarote Brille auf. Das ist wie, als ob du gerade verliebt bist. Du denkst, dein Produkt ist das Produkt der Produkte. So, jeder, mit so vielen Startups habe ich schon geredet, jeder ist davon überzeugt. So, ich habe jetzt erst gerade einen gecoacht tatsächlich für Social Media. Motai, liebe Grüße geht raus an Sam. Der hat ein sehr, sehr gutes veganes Eiweißprodukt. Habe ich ihm aber auch, musste ich ehrlich sagen, geschmacklich ist es halt Müll. So. Und du kannst noch so ein gutes Produkt haben. So, das kann Bio sein, Vater sein, Nachhaltigkeit sein Vater. Wenn es halt das Produkt nicht ist und nicht aus der Brille des Gründers und nicht aus der Brille der Familienmitglieder und der Freunde, die dir eh sagen, oh, das ist geil, sondern im breiten Markt in wirklich Werbung rausschalten, gucken, wie die Leute reagieren, da die Daten zu sammeln. Wenn dein Produkt nicht skalierbar ist, dann ist es nicht skalierbar. Holy zum Beispiel, ein brutales Produkt, ein gesunder Energy Kick in der Zeit von Gaming, in der Zeit von Umschwung auf gesündere Maßnahmen. Ein perfektes Produkt, Digga, das geht noch auf eine Milliarde. So, wenn die auf Europa gehen, wenn die dann, ich weiß nicht, wie die anderen Märkte aussehen.
Genau, Frankreich sind die schon, hat er gesagt.
Ciao.
30% Marktanteil, also vorbei. Umsatzanteil, meine ich, vom Gesamtumsatz. Also, weil sie einen französischen Werksteller, glaube ich, im Team haben. Und da merkt man, der macht das auch über Social Media. Die Prozesse sind ähnlich. Retail starten sie jetzt auch. Und da ist ja auch wieder das Thema, ihr seid ja auch online gestartet und hast ja gesagt, Retail ist wirklich ein schwerer Knackpunkt, weil du am Anfang da ganz, ganz viel Geld investieren musst. Das ist einfach die, ja, nicht traurig, aber es ist einfach die Wahrheit. Aber natürlich, wenn du es machst, dann ist das Retail auch irgendwann sehr entspannt, wenn du deine Millionen Kunden hast, die wirklich täglich im Idealfall dein Produkt kaufen, dann hat man halt gewonnen. Aber ja, da haben die jetzt natürlich auch Rückenwind, weil die sind schon überall bekannt, die kriegen auch schon Anfragen, die können sich jetzt aussuchen, wo sie gelistet werden möchten. Und an dieses Stadion kommen leider zu wenig Firmen, aber eigentlich ist es wirklich machbar und so viel Budget braucht man dann auch nicht. Die Technik ist überschaubar, die Investition, das macht man einmal. Und ja, ich glaube wirklich, wie schon gesagt, das liegt dann an der Strategie. Vielleicht auch noch einen B2B-Podcast mit reinnehmen, weil FMCG-Firmen sind ja auch immer B2B2C-Firmen. Das unterschätzen ja auch die meisten, dass am Anfang ganz, ganz viel B2B-Beziehungen erstmal aufgebaut werden müssen, bevor es dann wirklich zum Kunden kommt.
Voll, voll, mega wichtig. Sehr, sehr. Also das die meisten peilen das halt auch zum Beispiel gar nicht. Also zum Beispiel, wer das richtig genial gemacht hat, weiß nicht, wie aktuell der eine Folge sind, aber zum Beispiel Betterji, ne, da Nicole, die war voll drauf zuständig, nur genau diesen B2B, die hat sich um nichts anderes gekümmert. Die war Netzwerk sein Vater so. Und das ist halt das Ding. Du musst erstmal diese B2B-Beziehung pflegen, bevor du dann ins B2C gehst so. Und das peilen auch die meisten nicht. Und da halt auch, so zum Beispiel in unserem Fall, ich weiß einfach, dass es online dann nicht so skalierbar war, weil einfach Premium-Sonnenblumenkerne sind halt einfach kein Produkt für einen Mainstream-breiten Markt. So. Ist einfach die Realität. So, aber bei einem Produkt, wo der wirklich Market-Fit hat, der unique ist, der ein USP hat, so wie bei Holy, hammergeil, die haben es genau richtig gemacht. Die haben so lange online weitergemacht, hochskaliert, bis die ihr Standing haben. Und jetzt genau. Jetzt will doch jeder Retail die mit Kusskant haben. Das ist ja eine Win-Win-Win-Situation.
Genau, ist ja auch ein bisschen wie bei Waterdrop, die ja dann auch in den Retail gehen. Und ich meine, die verkaufen die Peen auch für 1 Euro pro Stück, für eine 2 Gramm Portion. Und die Leute kaufen so eine Packung für 9 Euro. Mit 9 Euro bist du ja schon Top 10% im Pricing oder Top 1% gefühlt im Pricing von allen Retail-Produkten. Und es scheint gut zu funktionieren.
Ja. Geil. Hammer. Ich liebe solche Produkte. Ich liebe auch mir das Marketing drumherum anzuschauen. Das kann ich auch allen nur einen Tipp geben. Egal, wo ihr startet, schaut euch einfach an, was gerade der Markt bietet. Wo sind wirklich diese Unicorns, die weil meistens machen die alles richtig. So, geht in Facebook Ad Library, guckt euch genau von den Brands das Performance Marketing an, geht auf die Social Media Kanäle, guckt euch die Social Media Beiträge von denen an und dann im Endeffekt, ihr braucht das Rad nicht zu erfinden. Ihr könnt nach und nach das Rad oder personalisieren auf euch, wie zum Beispiel Glückspilz, eigene Charaktere, eigene Geschichten so. Aber selbst Glückspilz, so geht auf den Account ganz runter. Die haben am Anfang genauso Müll-Content gemacht, den keinen interessiert hat. Die haben genauso ihre Burger in die Dings gezahlt. Aber die haben erst mal 30, 40, 50 Videos geballert, haben nach und nach ihr Ding rausgefunden und sind jetzt maximal unique. Aber habt nicht so die Erwartungshaltung auch an euch, dass das erste Social-Media-Video perfekt sein muss und das muss 10 Millionen Views bekommen. So. Und wenn nicht, dann höre ich damit auf, dann ergibt das keinen Sinn. So, weil that's not it.
Ja, man sieht das auch, ich swipe auch gerade mal durch, die haben ja tatsächlich jetzt hier zum Beispiel bei Instagram schon über 1000 Beiträge, bei TikTok 270, da haben sie aber auch die dreifache Followeranzahl, weil sie natürlich auch ganz gezielt junge Leute ansprechen und ich glaube, das ist auch für Startups, aber auch natürlich für die großen Firmen die Zielgruppe, die wahrscheinlich noch am leichtesten gerade zu erreichen ist, weil die meisten Firmen es einfach nicht schaffen, diesen Zugang dahin zu bekommen, weil die sich so schwer tun mit Social Media. Und wenn man mal schaut, auch TikTok Shop, YouTube Shop, YouTube hat ja jetzt eine Partnerschaft mit Shopify, wo dann Creator dann auch direkt das Thema Social Commerce noch weiter ausbauen. Das wird ja auch überall kommen. Das ist ja in China zum Beispiel schon riesig. So Livestream-Shopping, das wird wahrscheinlich auch kommen. Wie ist so da dein Eindruck?
Interessantes Thema, was du einschneidest, weil ich letztens erst auf LinkedIn mit jemandem auch darüber in Diskussion stand und beziehungsweise in Diskussionen, in Meinungsaustausch. Und ich sag dir persönlich, weil ich das letztens noch auch privat als Thema hatte, ich zweifle daran, dass das in Deutschland zünden wird, weil ich glaube nicht, dass Deutschland die Kultur dahinter, diese spontanen Kaufkultur wie woanders hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Viele setzen da ja auch maximal drauf. Ich kenne Leute, die jetzt sozusagen ihr Business darauf umschwingen und voll darauf fokussieren. Ich bin immer noch so, dass ich so skeptisch bin, weil die Deutschen sind eher, ist ja einfach so, Sicherheit und Vorsichtkultur, und die sind eher nochmal einen Schuss extra auf die Webseite gehen, nochmal einen Schuss extra zu schauen, okay, wer bist du, was machst du? Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also wenn man zum Beispiel in Asien schaut, ja, zündet des Todes, aber guckt euch auch den asiatischen Markt an und vergleicht das von Creatern, von Produkten. Das ist ein komplett anderer Markt. Das ist gar nicht zu vergleichen mit unserem Markt. So, da sind ganz andere Menschen, ganz andere Kultur und ganz andere Vorlieben auch. Und für die ist zum Beispiel dieses ganze Digitale, wir kämpfen hier für Bargeld, weißt du? So, das ist unsere Mentalität. Wir sind so, nein, wir wollen unser digitaler Fingerabdruck, wir bloß kein Bargeld abschaffen und so. Also wie breit ist diese Masse noch? Die will nicht online mit und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das im Endeffekt in Deutschland zeigen wird. Ich meine, wir sind ja auch, das ist immer sehr, sehr schade, TikTok testet immer in zig Ländern und Deutschland ist immer so das Letzte, weil wir so uninteressant sind, was Datenanalyse einfach angeht. Also allein schon da kann man ja gucken, okay, in welchen Ländern testet TikTok irgendwas? So klar, die haben auch bestimmt ihre Systeme und Werte, nach denen die gehen, aber ich denke mir so, okay, wenn Deutschland so ein wirtschaftlich krasses Land ist, warum werden Sachen nicht hier einfach mal getestet? So, weil dann der Test schief laufen würde, glaube ich so.
Das stimmt. Oder WhatsApp sieht man ja auch, dass ja jahrelang oder jahrzehntelang gefühlt nichts passiert und plötzlich sind dann irgendwelche Communities und Gruppen und jetzt nimmt es total Überhand. Oder auch vielleicht nochmal zum Thema Social Commerce. Instagram hatte ja auch mal diesen Kaufbutton, den haben sie aber wieder rausgenommen gehabt, glaube ich, nach einem halben Jahr.
Bestes Beispiel, TikTok-Shopping, sage ich schon. Instagram-Shopping, abgeschafft, nicht funktioniert. War das mieseste Investment, was Instagram, glaube ich, je gemacht hat. Deshalb gab es irgendwo noch einen Kommentar, wie viel Milliarden, die das gekostet hat, was komplett in Sand gesetzt wurde. Hat null funktioniert.
Ja, kommt vielleicht nochmal wieder, aber jetzt, ich kriege gerade nur Amazon-Werbung, wo du dann auch mit einem Klick in der Amazon-App bist. Und das ist wahrscheinlich der leichtere Weg für Deutschland dann doch.
Das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Und ne, Deutschland ist halt auch, was das angeht, so ein etabliertere Sachen erstmal. Ne? Und wenn dann so 10 Jahre später, wenn es halt überall schon lange, lange, lange läuft, dann, ja okay, dann können wir das hier machen. So. Aber ich bin sehr gespannt, was dieses Shopping-Thema angehen wird. Also wirklich, wirklich. Ich sehe da auch sehr viel Potenzial. Es gibt ja auch viele junge Brands, sage ich jetzt mal, so wie Glückspilz, die bauen jetzt auch zum Beispiel einen Shop und so intern, weil die gehen auch die gehen dreimal die Woche live. So, das muss als Brand. Sugar Gang haben wir auch jetzt eine Influencer-Kampagne mit geplant. Die gehen 3-4 Mal in der Woche live und im Live ist gestört, was gekauft wird. So, das ist crazy. Deswegen, ich glaube schon, dass das auch zünden kann, auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt, ob das so ein ausgewählten Ding wird. Ne? Wie zum Beispiel jetzt so Sugar Gang, so Süßigkeiten und so, wenn die ne, Kiddies sitzen so auf TikTok im Livestream, oh ja, jetzt so eine Süßigkeitenbox, ja. Aber ob ich mir dann, weiß ich nicht, meine neuen Adidas-Sneaker auch da drin bestelle oder das neue elektronische Gadget, bin ich sehr gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
Gerade das Thema Online-Bestellen, was du eben angesprochen hast bei Glücksblitz, die haben jetzt 4 Standorte. Als Burgerladen kann man natürlich jetzt auch mal nicht so eben 200 Standorte aufmachen, außer man ist eine Ghost Kitchen. Dann hat man da aber natürlich wieder die Qualitätssicherungsthematik, dass man dann teilweise andere Restaurants hat, sei es ein asiatisches, ein italienisches Restaurant, was dann plötzlich den Burger für dich zubereitet, das merkt der Konsument ja gar nicht. Aber die Erwartungshaltung ist ja dann vielleicht auch schon so, dass man dann vor Ort in den Store gehen sieht. Vielleicht dazu noch ein Punkt, die ganzen Ghost Kitchens, sei es jetzt Loco Chicken oder Milano Weiß, kommen jetzt auch mehr auf den Trichter, dass sie diese Offline-Stores brauchen. Also da merkt man auch wieder Thema Deutschland, was wir hatten, Vertrauen. Du musst einmal das Produkt in einer coolen Location in Berlin-Mitte, haben die ihre Stores, Prenzlauer Berg, hat Birdie Birdie beispielsweise einen Store. Da musst du das Produkt einmal ausprobieren, dass du das Vertrauen hast und dann lässt du dir es zu Hause liefern. Ich glaube, das ist der Weg, wo es hingeht.
Ja. Komplett. Und das spiegelt ja wirklich unsere gesamte Wirtschaft und auch unsere Bevölkerung, genau diese Kultur, die ich auch meine, diese Shopping-Kultur, die ist genau so. Also die will gar nicht so, ja, das Vertrauen ist jetzt da, weil es halt Luciano ist oder ein Knossi, der dann die Sachen macht, aber ich will dieses Gefühl haben. So wie viele Leute, Glückspilz, bestes Beispiel, da geht es nur darum, den Darsteller die Hoffnung zu haben, Leonie vor Ort zu sehen, so. Nur darum. Und die Burger, die kannst du dir halt hier in der Theorie auch überall holen, aber das ist dann, du kriegst dann auch dieses Branding nicht hin. Also wenn du auch bei Glückspilz zum Beispiel, weiß nicht, ob du da schon mal warst, die legen sehr viel Wert auf Branding. So. Das ist zum Beispiel die Osnabrücker Filiale, wo wir immer drehen, da ist dann alles so auf diese Super Mario rot und die Farben und dann hängt dann Bossa leuchtend und das kreiert auch dieses Feeling dann. Und wenn du das schon mal hattest, beim nächsten Mal, wenn du es bestellst, auch ohne das Feeling ist ja schon da, aber du kriegst ja nicht das Feeling kreiert ohne das. Und das ist so ein bisschen die Problematik auch bei diesem Live-Shopping. So, weil, ne, seien wir ehrlich, mittlerweile, was online gemacht wird, bei den ganzen Shop, es ist ja wirklich ein geiles Gefühl. Die Webseiten sind mittlerweile so, boah, geil. Wenn ich Klamotten shoppe, dann fühle ich mich so, als ob ich der bin, der auf dem Foto gezeigt wird. Wenn es irgendwie erklärbedürftige Produkte sind, dann sind das sicher Animationen. Und du brauchst ja wirklich diesen Prozess, um den Trust zu schaffen. So. Und da sehe ich, und zusätzlich diese Überflutung von billigen Dropshipping-Produkten, so. Weil keiner will dann spontan live irgendein Billo-Produkt kaufen und da besteht halt auch die Gefahr so ein bisschen von.
Das heißt, durch die Social Media und die Communities ist es wahrscheinlich auch jetzt leichter, auch Premium-Produkte wieder zu verkaufen, weil die Leute auch bereit sind, für einen Burger mal 15 Euro auszugeben. Oder man macht es halt so wie Maat, das ist auch ein ganz spannender Case, Ghost Kitchen, die haben 8 Stores in Berlin, 2 in München. Und die haben auch ein ganz solides Branding, aber da merkt man auch, dass das Branding ist cool, aber es fehlt so ein bisschen das Persönliche, finde ich persönlich, im Vergleich jetzt zu Glückspilz. Und das ist dann halt auch wieder der Unterschied. Mal wird wahrscheinlich gut laufen, aber Glückspilz läuft halt dann extrem gut, weil man einfach dieses Persönliche noch einbringt. Aber wie ist denn dein Tipp vielleicht nochmal zum Abschluss? Wenn auch jemand das Persönliche nicht so mag oder niemanden findet, sollte man das mit extern machen oder sollte man dann auch, gibt es da auch andere Wege ohne eine Persönlichkeit?
Mhm. Sehr gute Frage. Tatsächlich, der beste Weg ist natürlich immer, und das empfehle ich halt auch bei uns halt auch zum Beispiel, ne? Wir haben zum Teil Kunden, wir haben von bis, ne? Wir haben extra Darsteller, die dazu buchen können, wir haben Influencer, auch so Profis, aber ich bin immer so, ich gehe komplett in die Analyse bis zum geht nicht mehr, bis zum letzten Azubi, weil es ist immer schöner, die Leute, die intern sind, zu zeigen, so wirklich, ob es jetzt der Founder ist oder jemand. Und oft sind es tatsächlich auch, das muss ich auch ehrlich zugeben, bei den Leuten erstmal nur Mindset-Blockaden. Das heißt, jeder im Endeffekt hat Bock darauf, weil das ist deine Firma, das ist dein Baby. Das ergibt gar keinen Sinn, dass du sagst, boah, nee, ich bin nicht der Typ dafür und ich habe da gar keinen Bock drauf. Okay, wenn das so ist, warum gehst du ins Unternehmertum? Weil als Unternehmer, als Firma gehst du nach außen, du bist publik und du als Founder stehst für deine Firma. Das heißt, erstmal gucke ich, okay, wo sind die Mindset-Blockaden? So, weil, und wenn das dann gelöst ist, was auch oft passiert, explodieren die Leute vor der Kamera. Und dann ist denen auch, dann ist denen das auf einmal alles egal. Und bunte Persönlichkeit, ich würde immer, also das ist so oder so das Ding auf Social Media, Authentizität. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand versucht, Leonie nachzumachen, so, und er kriegt es halt nicht so gut hin, dann merkt es der Zuschauer, er fühlt es. Wir sind keine... Mimi-Gestik beschreibt so viel. Du kannst dein Skript noch so gut und so lustlos rübersagen. Deine Augen lügen aber never ever. So, das heißt, wenn du wirklich, also wenn wir jetzt den Punkt haben, ja, okay, ich zwinge mich so vor Kamera, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf und man merkt es, dann würde ich instant sagen, okay, andere Lösung her. Andere ja. Lösung her. So, wir haben hier zum Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, sind so drei Founder, die sind im Solarwesen. Und drei ganz verschiedene Charaktere. Ich habe mit allen dreien erstmal Videos gemacht, mit allen dreien, bis ich sagen konnte, okay, der macht das perfekt. Zwei brauchen wir nicht, der wird vor die Kamera. So. Und so dann halt auch wirklich intern zu gucken, okay, welche Charaktere haben wir schon da? Wer ist ein eigener Charakter so? Wer ist einfach, ne, sieht unique aus, ist sympathisch, ist einfach Sympathieträger. Und wenn wir das vorhanden haben, dann drumherum zu bauen so. Leonie ist nicht so schlecht gelaunt bei der Arbeit. Also es ist auch nur eine Rolle, die sie spielt. Ne? Also da halt auch, ihr müsst nicht alles auf bare Münze legen auf Social Media. Ihr dürft euch auch, dass es viele sind sich einfach zu schade. Einfach zu schade. Und ich denke mir so, okay, wenn 99% da draußen der Unternehmer, Brands sich zu schade dafür sind, dann ist doch die Option dieser 1% ist doch so wahnsinnig, bringt mir so viel Erfolg potenziell, dass ich das wäre doch dumm, das nicht zu machen. So, das ergibt doch gar keinen Sinn. Und ob ich dann mich eben von Affen mache oder halt nicht, ist mir doch in dem Moment egal. Hallo, also ich bin Unternehmer, was ist mir wichtiger als mein Business? So, dann gehe ich halt über meinen Schatten. So, dann muss ich halt vor der Kamera üben. Und zum Beispiel Sam, bestes Beispiel von Motai, mit den veganen Produkten, Alter, der hat das erste Video, der hat selbstständig gelernt. Also, ne, der hat sich unabhängig von Agenturen gemacht, spart sich mal eben 3.000, 4.000 Euro im Monat und hat angefangen, selbst sein Content zu machen, selbst die Skripte zu machen und so weiter und so fort. Logisch, das erste Skript, das erste Video, das war Katastrophe. Nachdem er aber ein Feedback von mir bekommen hat, war das nächste schon so ein Sprung von 10 Kilometern. Dann macht er nochmal das nächste, nochmal einen Sprung von 10 Kilometern. Und das meine ich halt, du hast gerade gesagt, irgendwie, die haben 270 Beiträge. Mach doch mal erstmal diese 50, genau. 100 Beiträge. Mann, ihr habt doch noch gar...
Da kommen die ja gar nicht hin, richtig. Und was du auch vorhin meintest, war sehr spannend. Es gibt so eine Statistik, die müssten wir nochmal raussuchen. Ich weiß nicht mehr, ob es 1 oder 10% waren, aber 90% des Contents auf Social Media kommt von 1 bis 10% der Accounts. Also es ist eine verschwindend geringe Menge. Ja. Und das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Also als Unternehmer wagt es, beschäftigt euch mit dem Thema Social Media Marketing. Da kann man ganz, ganz viel Geld sparen. Und man hat einfach einen USP, den keine andere Firma so schnell nachmachen kann. Weil wir schon das Thema auch Masse der Videos angesprochen haben. Irgendwann hast du einfach einen Vorsprung, du hast den Erfahrungsvorsprung, du hast den Follower-Vorsprung und wie du auch gesagt hast, Glückspilz, dann sind sie auf der OMR-Stage, dann kriegen sie auch die B2B-Kontakte. Also es lohnt sich, beschäftigt euch mit dem Thema Marketing, wendet euch dann natürlich auch gerne an Anton und guckt einfach, dass ihr bei Social Media mit dabei seid. Wir wollen das auch gerade hochfahren, aber wir sind da dran. Und ja, danke für das sehr spannende Interview. War mal cooler Ausflug ins moderne Marketing und ich glaube auch für unsere Zuhörer, wenn die, dass man hier so eine vielleicht verhältnismäßig junge Perspektive hat oder dass man eine Perspektive hat, wie man an die junge Zielgruppe rankommen kann. Ich glaube, das fehlt einigen und da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel lernen und auch mit verhältnismäßig reasonable, mit den vernünftigen Ressourcen da auch echt einen großen Impact schaffen.
Voll. Toll. Es ist wirklich, also von mir auch das Schlusswort, das ist das Ding, ihr braucht, also heutzutage, ne, das habe ich nur nicht gesagt, ihr braucht nur euer iPhone. That's it. Ihr braucht keine 4.000 Euro Kamera. Ihr braucht keinen Kameramann, der euch das irgendwie, ihr braucht nur ein iPhone. That's it. Macht einfach. Startet einfach. Wie gesagt, die größten Probleme, die ich sehe, fangen an beim Mindset. Das ist nicht so dieses, oh, was mache ich, sondern oh, ich kann mich doch nicht zum Affen machen vor Kamera. Mach es doch einfach so. Du hast nichts zu verlieren. Du hast wirklich nichts zu verlieren. Deswegen, Finn, auch danke an dich. War ein sehr, sehr geiles Gespräch. Hat mir sehr viel Bock gemacht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf weitere Folgen auch von deinem Podcast.
Danke dir. Dann dir noch einen schönen Tag und wir freuen uns an die Hörer, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Schönen Tag euch.
Okay, danke. Ciao.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.